Assist Ions OS Indonesia Site oder ASEAN UR UTC.
Aus Jakarta, der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia mit dem Programm in deutscher Sprache.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien.
Sie können jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15150 und 11785 kHz hören.
Sie können auch unsere Sendung über voinews.id/German hören.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, informieren, verbinden, würdigen.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 20. Februar 2018. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart. Unser Indonesien, wunderbares Indonesien, lass uns Indonesisch sprechen und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Pujastuti, Sri Unun, Nunu Nursiah und Handarum. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Der RRI Außendienst der Stimme Indonesiens mit Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Vizepräsident evaluiert das Event des Ausbaus der Einrichtungen der Asian Games. US-Botschafter traf Muldoko, um aktuelle Fragen zu erörtern. Yusuf Kalla erhält einen Doktortitel von Honoris Causa aus Japan. Zum Schutz der Gastarbeiter kooperiert Arbeitsministerium mit IOM. Biopharma liefert 70% des Impfstoffbedarfs der Welt. Aceh Regierung lädt Kaffeeunternehmer zur Teilnahme an Kaffee-Expo in drei Ländern ein. Und zu den Einzelheiten. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla hat am Montag, den 19. Februar dieses Jahres, die Durchführung des Test-Events der Asiatischen Spiele bei der Koordinationssitzung zur Vorbereitung der Asian Games im Büro des Ausschusses der Spiele evaluiert. Yusuf Kalla evaluiert beispielsweise die Einstellung des Transports vom Athletengasthaus in Stadion Gelora Bung Karno mit 35 Minuten durch die Entlassung der Schulaktivitäten, die Einrichtung der Datennetzverbindung und die Bereitschaft des Hauptbetriebszentrums. Den Ausbau der Einrichtungen für diese Spiele sollte man 2 Monate vor der Durchführung der Spiele erledigen. Der Gouverneur Jakartas, Anies Baswedan, der dieser Koordinationssitzung beiwohnte, erklärte, die Provinzregierung plane, die Verkehrstechnik durch die Koordination mit der Polizei, dem Verkehrsamt und dem Bildungsamt von Jakarta, um das Ziel der Fahrstrecke mit 35 Minuten vom Athletengasthaus in Gelora Bung Karno zu erreichen.
Akan ada rekayasa, pertama rekayasa lalu lintas yang sudah disiapkan. Es wird eine Einstellung. Erstens ist die vorbereitete Verkehrstechnik in der Mautstraße Rote und außerhalb der Mautstraße. Zweitens ist die Regelung der Zahl der Kraftfahrzeuge über jede Gegend im Zusammenhang mit den Lehraktivitäten und der Arbeit. Wir erörtern jetzt diese Technik. Wenn wir diese Technik erledigt haben, werden wir den Gesellschaften darüber informieren. Inzwischen sagte der Minister für Bau und Volksbundsiedlung Basuki Hadi Mulyono, er sichere die Vorbereitung der Unterstützung der Mobilitätsinfrastruktur wie unter anderem Sportstätten in Jakarta und im Stadion Jakabaring Palembang. Bei dieser Koordinationssitzung waren auch die Ministerin für Entwicklung der Menschen und Kultur, Puan Maharani, der Minister für Jugend und Sport, Imam Nahrawi, und der Leiter des Ausschusses der Asian Games in Asgok, Erick Thohir, und dem Gouverneur von Süd Sumatra, Alex Nurdin, anwesend. Der US-Botschafter in Indonesien, Joseph Donovan, traf sich mit dem indonesischen Präsidentschaftsstabschef Muldoko in Jakarta am Montag, den 19. Februar dieses Jahres. Bei diesem Treffen erörterten sie einige aktuelle Fragen, unter anderem die regionale Stabilität, Handel und Investition, wie die Kooperation zwischen beiden Ländern. Dabei betonte Joseph Donovan die Wichtigkeit der indonesischen Position als der strategische Partner der USA in der asiatisch-pazifischen Region. Donovan informierte die neueste Politik der USA über die Eröffnung der Militärübung zwischen den indonesischen Sondertruppen Kopassus und den USA. Möglicherweise wird das Militärtraining von der Militäreinheit im indonesischen Heer Detachment A1 Kopassus begonnen. Die Militäreinheit hat die Fähigkeit zur Terrorismusbekämpfung. Des Weiteren sagte Muldoko dabei, dass Indonesien und die USA eine sehr lange Kooperationsgeschichte in verschiedenen Bereichen haben. Als das größte Land in Südostasien spielt Indonesien eine größere Rolle bei der Absicherung der regionalen Stabilität. Deshalb zeigt Indonesien sein Verständnis mit der US-Politik des Neuausgleiches für die asiatisch-pazifische Region. Der indonesische Vizepräsident Yusuf Kalla ist gemeinsam mit seiner Gattin Frau Mufidah Yusuf Kalla heute nach Osaka, Japan, abgeflogen. Wie der Sprecher des Vizepräsidenten Hussein Abdullah am Montag, den 19. Februar dieses Jahres, sagte, werde Yusuf Kalla während seines Aufenthaltes in Japan einige Besuche, unter anderem den ehemaligen japanischen Botschafter Yuta Kalimura, empfangen. Yusuf Kalla wird auch den Doktortitel Honoris Causa von der Hiroshima Universität im Friedens- und Aufbaubereich erhalten. Dann wird er ein Generalstudium und einen Dialog an der Universität durchführen. Planmäßig wird Yusuf Kalla mit seiner Gattin nach Indonesien am Donnerstag zurückkommen. Das indonesische Arbeitsministerium führt eine Zusammenarbeit mit der Internationalen Organisation für Migration, IOM, als Engagement der Kooperation durch, um die Gastarbeiter vor allem die Bekämpfung des Menschenschmuggels zu schützen. Der Arbeitsminister Hanif Dahiri sagte am 19. Februar dieses Jahres in seiner Pressemeldung in Jakarta, er würdige die IOM-Aktivitäten Indonesiens im Zusammenhang mit dem Schutz der Gastarbeiter. Hanif Dahiri fufot, die Regierung strebe zurzeit eine neue Annäherung in der Lösung der Fragen der Gasarbeiter an. Dies sei das Programm zum Schutz der Gasarbeiter im Ursprungsdorf der Gasarbeiter. An diesem Programm lassen man einige Ministerien, Institute und Privatseiten teilnehmen. Es habe vier Säulen. Erstens sei die Immigrationsdienstleistung für Kandidaten der Gasarbeiter. Zweitens sei das produktive Geschäft für die Familie der Gasarbeiter. Drittens ist die Gemeinschaftserziehung für die Gasarbeiter. Viertens sei die Gründung der Genossenschaften. Hanif Dahiri erklärte weiter, dass die Regierung sich weiter darum bemühe, die Fähigkeit der indonesischen Gasarbeiter, die Fortbildung zu verbessern. Durch die Zusammenarbeit mit UOM unterstütze diese Organisation weiter Indonesien in verschiedenen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Migrationsfragen. Der Impfstoff der Firma Biopharma wurde in mehr als 130 Länder exportiert. Biopharma konnte sogar 70% des Impfstoffbedarfs der Welt liefern. Das sagte der Direktor von Biopharma, M. Rahman Rustan, am 19. Februar dieses Jahres in Bandung, Westjava, als er vier indonesische Botschafter im Biopharma-Gebäude empfing. Nach der Meldung der indonesischen Nachrichtenagentur Antara sind sie, der Botschafter im Iran und Turkmenistan Octaviano Alimuddin, der Botschafter in Rumänien Amhar Azeb, der Botschafter in Kambodscha Sudirman Haseng und die Botschafterin in Peru Estela Anwar Bey. Diese vier Botschafter wohnten vorher der Arbeitssitzung der 132 Botschafter bei. Rahman Rustan sagte, dass Biopharma den Ratschlag, die Diskussion und die Unterstützung vom Außenministerium und den indonesischen Botschaftern benötige, um anderes Potenzial zu suchen. Biopharma werde in der Lieferung der Impfstoffe zusammenarbeiten. Außerdem werde diese Firma das Forschungszusammenarbeitspotenzial oder die Produktionszusammenarbeit prüfen. Er fuhr fort, dass Biopharma vorher über UNICEF zusammengearbeitet habe. Er hoffe, dass er eine bilaterale Zusammenarbeit durch die Unterstützung der Botschafter durchführen könnte. Er werde die Kräuterprodukte, da das Potenzial für Biovielfalt für pflanzliche Produkte groß sei, prüfen. Nach dem mittelfristigen Aufbauplan der Provinz Aceh wird die Provinzregierung Aceh die Programme von Handel, Tourismus und Investition integrieren. Das sagte der Leiter des Investition- und Integrierten-Dienstleistungsamtes von Aceh, Iskandar, beim Treffen mit einigen Vertretern der Arbeitseinheit Aceh und einigen Leitern der Assoziation der Kaffee- und Kaffeeverwalter in Zentral Aceh am Montag, den 19. Februar dieses Jahres. Iskandar sagte, dass Chuaiter, drei Bezirke in Aceh, Zentral Aceh, Benar Meriah und Gayo Lues beabsichtigen, an der Spezialitäts-Kaffee-Expo in den USA am Event World of Kaffee in Amsterdam, den Niederlanden und am dritten Indonesischen Festival 2018 teilzunehmen. Iskandar zufolge seien einige wichtige Indikatoren zur Integrierung dieser Programme die Erhöhung der Exportartikelproduktion, die Steigerung der Besucheranzahl von Touristen in Aceh und die Investitionrealisierung. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 16.729,37 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 14.000.
434,383,83 rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 3,440 rupiah. Unum zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist regnerisch bei einer Temperatur von 27 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 83%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Komentar. Die Meinung des RRI Außendienstes der Stimme Indonesiens über aktuelle Fragen im In- und Ausland.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, unser Kommentar behandelt heute das Thema Vor sich auflegen und Waldbrand, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, am 17. Februar 2018 hat das indonesische Umwelt- und Forstministerium eine Pressemeldung erlassen, um vor sich auf die anfällige Periode des Flächen- und Waldbrandes im Jahr 2018 zu haben. Der Direktor für Kontrolle des Flächen- und Waldbrandes im Umwelt- und Forstministeriums, Raffles P. Panjaitan, sagte dazu, am 16. Februar habe der NOAA-Satellit A-30 Brandherde beobachtet. Es gibt 3 Brandherde in Central Kalimantan, 31 Brandherde in West Kalimantan, einen Brandherd in Sud Sulawesi, 2 Brandherde in West Java und einen Brandherd in Central Java. Der Satellit von Terra Aqua NASA hat 10 Brandherde notiziert. Es gibt einen Brandherd in Sud Sumatra, 2 Brandherde in Riau, 6 Brandherde in West Kalimantan und einen Brandherd auf der Inselgruppe Riau. Voraussichtlich ereignet sie die Intensität des Flächen- und Waldbrandes in Riau und Kalimantan von Februar bis März und von Juni bis Oktober 2018. Denn in den beiden Perioden ist das Wetter in den Gebieten sehr heiß und trocken. Angesichts dieser Warnung kooperiert das Umwelt- und Forstministerium gemeinsam mit den Provinzregierungen weiter, um dem Waldbrand durch die Sozialisierung und die Patrouille der Brandverhinderung entgegenzukommen. Die Provinzen von West Kalimantan und Sud Sumatra haben auch den Notstandsstatus der Katastrophenmilderung von Flächen- und Waldbränden festgelegt. Das soll dazu beitragen, dem Effekt der Rauchkatastrophe wegen der Flächen- und Waldbrände schnell, richtig und integriert nach dem gültigen Standard und Betriebsverfahren entgegenzukommen. Die Brigade der Kontrolle für Flächen- und Waldbrände im Umwelt- und Forstministerium Manggala Agni hat einige Brandherde im Gebieten von Riau und West Kalimantan in Kooperation mit den indonesischen Streitkräften TNI, der Polisi Polri, der Provinzbehörde für Katastrophenmilderung BPBD und der Gesellschaft Gelus. Um den Flächen- und Waldbrand zu bewältigen, hat das Umwelt- und Forstministerium einige Maßnahmen nach den 3 Zielen der Strategie des Umwelt- und Forstaufbaus für 2015 bis 2019 ergriffen. Erstens wird die Qualität der Umwelt einschließlich des Bemühen zur Steigerung der Umwelt- und Sturzschutzung, Wasserversorgung und Gesellschaftsgesundheit weiter verbessert. Zweitens wird das Potenzial der Forst- und Umweltressourcen erweitert. Drittens wird die Bilanz des Ökosystems und der Naturvielfalt und die Existenz der Naturressourcen als System der Lebensunterstützer erhalten, um den nachhaltigen Aufbau zu unterstützen. Es bleibt zu hoffen, dass mit der Festlegung des Notstandsstatus des Flächen- und Waldbrandes die Kontrolle dafür optimiert werden könnte, vor allem in den anfälligen Brandgebieten, die viele Brandherde haben. Damit konnte die Synergie zwischen den Instanzen stärker werden. Alle Elemente wie BPBD, das Forstamt, gemeinsam mit Zentralbehörde für Katastrophenmilderung BNPB, TNI und Polri und Manggala Agni werden zusammenarbeiten, den Flächen- und Waldbrand zu kontrollieren. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf das Datum des 20. Februar. Wir beginnen mit dem 20. Februar 1967, an dem die Gruppe der Kreditgeberländer für Indonesien IGGI gegründet wurde. Die IGGI veranstaltete ihre erste Sitzung in Amsterdam, den Niederlanden, und wurde im Jahre 1967 von einer internationalen Gruppe gegründet. Dies war von den USA initiiert worden, um die multilaterale Finanzhilfe für Indonesien zu koordinieren. Die Mitglieder der IGGI sind die Asiatische Entwicklungsbank, der Internationale Währungsfonds, die UNDP, die Weltbank, Australien, Belgien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Neuseeland, die Schweiz und die USA. Bei dieser ersten Sitzung wurde Indonesien von Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Vertreten. Von 1967 bis 1974 veranstaltete die IGGI jährlich zwei Sitzungen. Seit 1975 wurde die Sitzung nur pro Jahr veranstaltet, da sich die Wirtschaft Indonesiens gut entwickelte. Die erste Hilfe der IGGI bestand in der Aufstellung des 5-jährigen Planes Indonesiens Repelita I von 1969 bis 1973. Im März 1992 gab die indonesische Regierung bekannt, dass die Finanzhilfe durch die IGGI abgelehnt werden würde, wenn sie von den Niederlanden geleitet wird. Schließlich wurde die IGGI durch eine beratende Gruppe für Indonesien ersetzt. Wir kommen nun zum 20. Februar 1979, an dem ein Erdbeben mit giftiger Gasverbreitung auf dem Dieng Plateau auf Zentraljava stattfand. Dadurch kamen 149 Menschen ums Leben. Das Plateau ist eine Hochebene in den Bezirken Banjarnegara und Wonosobo, Zentraljava. Es liegt etwa 2000 Meter über den Meeresspiegel. Das vulkanisch aktive Plateau ist eine sumpfige Caldera eines kollabierten Vulkans und ist von steilen, mit Gemüsebeeten bepflanzten Berghängen und Terrassen umschlossen. Das Plateau ist von kleinen Seen und Kratern durchsetzt. Der Krater Sinila brach damals aus und produzierte giftiges Gas. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 20. Februar 1979, an dem das erste Mitglied des iranischen Verfassungssicherheitsrates ernannt wurde. Am 20. Februar 1979 benannte der Imam Khomeini, der Leiter der islamisch-iranischen Revolution,
non-islamische Rechtsexperten, die das erste Mitglied des Verfassungssicherheitsrates wurde. Dieser Rat hat die Aufgabe, alle Gesetze, die vom iranischen Parlament erlassen wurden, zu überprüfen, ob sie mit der islamischen Lehre übereinstimmen. Der Rat hat auch die Aufgabe, verschiedene Wahlen und das Referendum im Iran zu kontrollieren. Dieser Verfassungssicherheitsrat besteht aus 6 islamischen Rechtslehre-Experten und 6 Experten in verschiedenen Rechtsbereichen. Letztere werden in verschiedenen Rechtsbereichen vom Leiter des iranischen obersten Gerichtshofes vorgeschlagen und von den Abgeordneten gewählt. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Historische Fakten präsentieren wir in der Vergangenheit und Gegenwart.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder zu unserem Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf das Datum des 20. Februar. Wir beginnen mit dem 20. Februar 1967, an dem die Gruppe der Kreditgeberländer für Indonesien, IGGI, gegründet wurde. Die IGGI veranstaltete ihre erste Sitzung in Amsterdam, den Niederlanden, und wurde im Jahre 1967 von einer internationalen Gruppe gegründet. Dies war von den USA initiiert worden, um die multilaterale Finanzhilfe für Indonesien zu koordinieren. Die Mitglieder der IGGI sind die Asiatische Entwicklungsbank, der Internationale Währungsfonds, die UNDP, die Weltbank, Australien, Belgien, Großbritannien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Neuseeland, die Schweiz und die USA. Bei dieser ersten Sitzung wurde Indonesien von Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Vertreten. Von 1967 bis 1974 veranstaltete die IGGI jährlich 2 Sitzungen. Seit 1975 wurde die Sitzung nur pro Jahr veranstaltet, da sich die Wirtschaft Indonesiens gut entwickelte. Die erste Hilfe der IGGI bestand in der Aufstellung des 5-jährigen Planes Indonesiens Repelita 1 von 1969 bis 1973. Im März 1992 gab die indonesische Regierung bekannt, dass die Finanzhilfe durch die IGGI abgelehnt werden würde, wenn sie von den Niederlanden geleitet wird. Schließlich wurde die IGGI durch eine beratende Gruppe für Indonesien ersetzt. Wir kommen nun zum 20. Februar 1979, an dem ein Erdbeben mit giftiger Gasverbreitung auf dem Dieng Plateau auf Zentraljava stattfand. Dadurch kamen 149 Menschen ums Leben. Das Plateau ist eine Hochebene in den Bezirken Banjarnegara und Wonosobo, Zentraljava. Es liegt etwa 2000 Meter über den Meeresspiegel. Das vulkanisch aktive Plateau ist eine sumpfige Caldera eines kollabierten Vulkans und ist von steilen, mit Gemüsebeeten bepflanzten Berghängen und Terrassen umschlossen. Das Plateau ist von kleinen Seen und Kratern durchsetzt. Der Krater Sinila brach damals aus und produzierte giftiges Gas. Wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 20. Februar 1979, an dem das erste Mitglied des iranischen Verfassungssicherheitsrates ernannt wurde. Am 20. Februar 1979 benannte der Imam Khomeini, der Leiter der islamisch-iranischen Revolution, non-islamische Rechtsexperten, die das erste Mitglied des Verfassungssicherheitsrates wurde. Dieser Rat hat die Aufgabe, alle Gesetze, die vom iranischen Parlament erlassen wurden, zu überprüfen, ob sie mit der islamischen Lehre übereinstimmen. Der Rat hat auch die Aufgabe, verschiedene Wahlen und das Referendum im Iran zu kontrollieren. Dieser Verfassungssicherheitsrat besteht aus 6 islamischen Rechtslehre-Experten und 6 Experten in verschiedenen Rechtsbereichen. Letztere werden in verschiedenen Rechtsbereichen vom Leiter des iranischen Obersten Gerichtshofes vorgeschlagen und von den Abgeordneten gewählt. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Indonesien in den Bereichen Wirtschaft, Außenpolitik, Pancasila, Staatsideologie, Sport und Umwelt präsentieren wir im Programm Unser Indonesien.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Unser Indonesien mit dem Titel Die Verbreitung der Pancasila-Werte sollte in Synergie zwischen den staatlichen Institutionen erfolgen. Der Leiter des Präsidialamtes, Muldoko, sagte am vergangenen Mittwoch, den 14. Februar 2018, im Staatspalast in Jakarta, dass die indonesische Regierung weiterhin die Umsetzung der Pancasila-Werte im Gemeinschaftsleben vorantreibt. Insbesondere in den Programmen der Ministerien und der Institutionen. Wie von Kompas.com zitiert, sagte Muldoko, dass er mit dem Leiter der Abteilung für die Entwicklung der Ideologie von Pancasila UKPPIP koordiniert habe, um es zu verwirklichen. Er sieht, dass das Büro des Präsidentenstabes alle Kräfte zusammenbringen wird und die Programme der Präsidentschaftsarbeitseinheit für die Ideologie von Pancasila, um in die Ministerien und Institutionen einzutreten. So kann dies eine große Macht werden. Der Durchbruch ist getan, damit die Bemühungen, die Pancasila-Werte zu integrieren, nicht partiell sind und sich überschneiden. Muldoko gibt ein Ministerium als Beispiel, das das Programm der Präsidentschaftsarbeitseinheit für Pancasila-Ideologie leitet, wie das Ministerium für Kommunikation und Informatik, das die Werte von Pancasila über die staatlichen Rundfunkanstalten TVRI oder RRI verbreitet. Er erklärte auch, dass beide Medien optimal genutzt werden können, um auf Pancasila-Probleme zu reagieren. Yudi Latif, Leiter der Präsidentschaftsarbeitseinheit für die Entwicklung der Ideologie Pancasila, würdigte diesen Durchbruch als die rechte Hand der präsidialen Institution, hat das Büro des Präsidentenstabes das Recht zu tun. Er sagte, dass der Durchbruch den politischen Willen des Amtes des Präsidentenstabes erfordert. Die Ministerien und Institutionen beim Mainstreaming von Pancasila gemeinsam zu organisieren. Yudi Latif erklärte weiter, dass Pancasila durch die Reaktion auf strategische Themen in den Menschen, die sich auf die Werte von Pancasila auswirken, mit der Gesellschaft in Kontakt gebracht werden kann. Er wies auch darauf hin, dass Pancasila mächtig wird, wenn es effektiv auf die bestehenden Probleme reagiert. Er fügte hinzu, dass später die Präsidentschaftsarbeitseinheit für die Ideologie Pancasila einen Inhalt und eine Karte der Probleme liefern wird. Und das Büro des Präsidentenstabes wird es ausführen. Die Präsidentschaftsarbeitseinheit für die Pancasila-Ideologie ist eine Institution, die dem Präsidenten hilft, die allgemeinen Maßnahmen zur Bildung der Pancasila-Werte durchzuführen und die Koordination und Synchronisierung des Pancasila-Verständnisses zu implementieren. Bei einer anderen Gelegenheit brachte Präsident Joko Widodo die Hoffnung zum Ausdruck, dass Pancasila durch die Arbeitseinheit des Präsidenten der Pancasila-Ideologie konkret im Leben der Nation und des Staates und im täglichen Leben praktiziert und umgesetzt werden kann. Der Präsident bekräftigte, dass Pancasila eine Ideologie sein sollte, die funktioniert und in Systemen und Politik im Wirtschaft, Politik und Sozialkulturbereich institutionalisiert ist. Das war unser Indonesien.
Lernen Sie die Vielfalt der Kunst, Kultur und des Tourismus Indonesiens im Programm Wunderbares Indonesien kennen.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Touristenziele, kulinarische Reise, Spezialitäten und Kultur berichten. In diesem heutigen Programm laden wir Sie dazu ein, eine Reise nach Bondowoso in Ostjava zu machen. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz und über Livestreaming in voenews.id/German. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Zuhörer, Bondowoso ist ein Bezirk in der Provinz Ostjava mit Bergen, Hügeln und Tiefebenen. Dieser Bezirk hat aber keine Meeresküste, sondern besteht aus reinem Festland, hat aber dennoch viele Naturschönheiten, die von ihnen besucht werden sollten. Reiseziele in Bondowoso sind unter anderem Wasserfälle und ein See. Diesmal möchten wir Ihnen einen der Wasserfälle in Bondowoso, den Tancak Kembar, vorstellen. Der Tancak Kembar Wasserfall liegt im Dorf Andungsari im Distrikt Pakem etwa 24 km von der Stadt Bondowoso in westlicher Richtung entfernt. Der Zugang mit einem Verkehrsmittel ist sehr einfach, da die Straße dorthin asphaltiert ist. Sie können ein Auto und ein Motorrad nehmen, bis Sie vor dem Tor des Forschungszentrums für KKO im stadteigenen Betrieb für Pflanzen PTPN ankommen. Die Eintrittskarte kostet 3.000 Rupiah pro Person, zusätzlich 2.000 Rupiah für das Motorrad und 5.000 Rupiah für das Auto. Von dem Tor aus müssen Sie noch 2,5 Kilometer zu Fuß zum Wasserfall gehen. Liebe Zuhörer, bevor Sie am Tancak Kembar Wasserfall ankommen, werden Sie einen kleinen Wasserfall mit einer Höhe von 50 Meter antreffen. Da er in einem Schutzwald liegt, können Sie beim Laufen zu diesem Touristenziel die Frische der Luft genießen. Bei Ihrer Ankunft am Wasserfall hinter den üppigen Bäumen werden Sie Felsklippen mit zwei Strömen vom Wasserfall aus entdecken. Die Entfernung zwischen beiden Strömen beläuft sich auf 20 Meter. Man nennt sie Tancak, was auf der Maduranesischen Sprache Zwillingswasserfälle bedeutet. Beide werden als Mann und Frau symbolisiert. Liebe Zuhörer, an diesem Reiseziel können Sie nicht nur die Schönheit des Naturpanoramas, sondern auch die Frische des Wassers beim Baden im Wasserfall genießen. Die lokalen Bewohner glauben, dass das Baden im Wasserfall wie ein Jungbrunnen wirkt. Der Wasserfall Tancak Kembar wird von Naya gelegenen Forschungszentrum für Arabica Kaffee und Kakao auf einer Fläche von 180 Hektar unterstützt. Nachdem Sie die Frische des Wassers genießen, können Sie eine touristische Tour durch das Forschungszentrum machen. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm mit anderen interessanten Themen morgen. Auf Wiederhören!
Lass uns Indonesisch sprechen. Lädt Sie dazu ein, leicht und gut Indonesisch zu sprechen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Lass uns Indonesisch sprechen ist ein Zusammenarbeitsprogramm zwischen der Stimme Nations und der Agentur für Sprachbildung und Sprachentwicklung im Indonesischen Bildungs- und Kulturministerium. Der Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts ist Memesan Taxi oder auf Deutsch ein Taxi buchen. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache.
Liebe Hörerinnen und Hörer, zunächst zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen indonesischen Unterricht mit dem Titel Memesan Taxi oder auf Deutsch ein Taxi buchen. Das Gespräch ist zwischen Tony, einem Tourist aus Großbritannien, und einem Schalterbeamter. Sie sind auf dem Flughafen Adi Sucipto in Yogyakarta. Bitte hören Sie das folgende Gespräch zu.
Entschuldigung, auf Indonesisch, permisi. Permisi.
Ja, bitte. Auf Indonesisch. Ja, silahkan. Ja, silahkan.
Ich möchte ein Taxi buchen. Auf Indonesisch, saya mau pesan taksi. Saya mau pesan taksi.
Oke. Wohin möchten Sie fahren? Auf Indonesisch. Baik, kemana tujuan Anda? Baik, kemana tujuan Anda?
Ich möchte nach Hotel Mutiara in der Malioboro Straße fahren. Auf Indonesisch. Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Wie viel kostet es? Auf Indonesisch. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya?
60.000 rupiah. Auf Indonesisch 60.000 rupiah. 60.000 rupiah.
Hier ist das Geld. Auf Indonesisch ini uangnya. Ini uangnya.
Here is the Fahrkarte. Auf Indonesisch. Baik, ini tiketnya. Baik, ini tiketnya.
Danke schön. Auf Indonesisch, terima kasih. Terima kasih.
Danke gleichfalls. Auf Indonesisch, sama-sama. Sama-sama.
Nun stellen wir Ihnen einige indonesische Wörter vor, die mit dem Titel des heutigen indonesischen Unterrichts, mit dem Titel Memesan Taxi oder auf Deutsch ein Taxi buchen, zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal.
Ich, auf Indonesisch, saya, saya. Buchen, auf Indonesisch, pesan, pesan. Eins, auf Indonesisch, satu, satu. Taxi, auf Indonesisch, auch taxi. Taxi. Wohin auf Indonesisch? Kemana? Kemana? Das Ziel auf Indonesisch? Tujuan. Tujuan. Das Hotel auf Indonesisch? Hotel. Hotel. Die Kosten auf Indonesisch? Ongkos. Ongkos.
Von auf Indonesisch? Dari. Dari. Hier auf Indonesisch, sini, sini. Di Straße, auf Indonesisch, jalan, jalan. Wie viel sind die Taxikosten von hier nach Hotel Mutiara? Auf Indonesisch, berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? Das Geld, auf Indonesisch, uang, uang. Hier ist das Geld. Auf Indonesisch. Ini uangnya. Ini uangnya. Die Fahrkarte. Auf Indonesisch. Tiket. tiket. Hier ist die Fahrkarte. Auf Nesis, ini tiketnya. Ini tiketnya. 60.000 rupiah. Auf Nesis, 60.000 rupiah. 60.000 rupiah. Danke, gleichfalls. Auf Nesis, sama-sama. Sama-sama.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie etwas bestellen möchten, können Sie dann sagen, saya pesan. Saya pesan oder auf Deutsch, ich buche oder ich bestelle. Wenn Sie ein Taxi buchen möchten, sagen Sie dann,
ich buche ein Taxi. Auf Nisis, saya pesan Taxi. Saya pesan Taxi.
Wenn man Sie fragt, wohin fahren Sie oder auf Indonesisch, kemana tujuan Anda? Kemana tujuan Anda? Sie können den Namen des Platzes nennen. Hier sind die Beispiele. Nach Hotel Mutiara. Auf Indonesisch, ke Hotel Mutiara. Ke Hotel Mutiara. Nach Yogyakarta. Auf Indonesisch, ke Yogyakarta. Ke Yogyakarta. Nach den Taxikosten zu fragen, sagen Sie dann wie folgt.
Wie viel kostet es? Auf Nisis, berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya? Oder wie viel sind die Taxikosten von hier nach Hotel Mutiara? Auf Nisis, berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara? Berapa ongkos dari sini ke Hotel Mutiara?
Liebe Hörerinnen und Hörer, nun wiederholen wir das Gespräch am Oben, den heutigen Unterricht klarer zu machen.
Entschuldigung, auf Nesis, permisi. Permisi.
Ja, bitte. Auf Indonesisch, ja, silahkan. Ja, silahkan.
Ich möchte ein Taxi buchen. Auf Nesis, saya mau pesan taksi. Saya mau pesan taksi.
Oke, wohin möchten Sie fahren? Auf Indonesisch. Baik, kemana tujuan Anda? Baik, kemana tujuan Anda?
Ich möchte nach Hotel Mutiara in der Malioboro Straße fahren. Auf Indonesisch. Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Ke Hotel Mutiara di Jalan Malioboro. Wie viel kostet es? Auf Indonesisch. Berapa ongkosnya? Berapa ongkosnya?
60.000 rupiah. Auf Indonesisch, 60.000 rupiah. 60.000 rupiah.
Hier ist das Geld. Auf Indonesisch, ini uangnya. Ini uangnya.
Here is die Fahrkarte. Auf Indonesisch, baik, ini tiketnya. Baik, ini tiketnya.
Danke schön. Auf Nesis, terima kasih. Terima kasih.
Danke gleichfalls. Auf Indonesisch, sama-sama. Sama-sama.
Liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihre Information, Rupiah ist die indonesische Währung. In einigen indonesischen Flughäfen werden Taxis zur Verfügung gestellt. Man nennt sie Taxi Bandara. Man kann im Taxi Shelter Taxi buchen. Die Taxikosten werden schon festgesetzt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm. Lass uns Indonesisch sprechen. Wir treffen uns wieder morgen mit einem anderen interessanten Thema. Bis morgen dann, auf Wiederhören.
Sampai jumpa lagi besok.
Musik Regenbogen präsentiert ein interessantes Musikprogramm und die Lieder von Indonesien.
Hallo liebe Zuhörer der Stimme Indonesiens, herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. In unserem heutigen Musik Regenbogen Programm präsentieren wir Ihnen die Dangdut-Lieder. So bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesiens RRI WhatsApp is Voice of Indonesia. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9525 kHz oder über Livestream voinews.id/German hören. Liebe Zuhörer, hören Sie nun ein Dangdutlied mit dem Titel Kecanduan Kamu. Gute Unterhaltung.
Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unser Programm in deutscher Sprache von RRI Außendienst der Stimme Indonesiens, Voice of Indonesia, hören.
Hören Sie jeden Tag unsere Sendung über die Frequenzen der Kurzwelle 9525 oder 15.150 oder auf 1785 Kilohertz hören. Bitte richten Sie Ihre Kritiken und Meinungen an den RRI Außendienst Voice of Indonesia, RRI Funkhaus im 4. Stock, Jalan Medan Merdeka Barat Nummer 45, Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 10110. Außerdem können Sie in Facebook The Voice of Indonesia und Twitter at Voice Indonesia sowie Instagram voice_of_Indonesia auf einer gemeinsamen Plattform treffen.
Der RRI-Außendienst der Stimme Indonesiens Voice of Indonesia informieren, verbinden, würdigen.